Schönen guten Morgen, ich begrüße euch zum Gottesdienst. Ich möchte am Anfang auch noch kurz beten. Ja, Jesus, danke, ja, dass wir in deiner Nachfolge stehen und möchte ich bitten, dass du ja jetzt meine Lippen segnet, dass mein Mund dein Lob verkünde und ja, segne unser Hören, unser gemeinsames Unterwegssein. Amen. Wir haben ja dieses Jahr das Thema Nachfolge feiern und wir haben dazu auch schon diverse Predigten gehört, was Nachfolge ist, die Grundlagen von Nachfolge, aber jetzt auch vertieft gemeinsam in der Nachfolge stehen. Und heute soll es darum gehen, als Original Jesus nachfolgen, meine einzigartige Beziehung mit Gott. Und dazu gibt es folgenden Predigttext aus dem Johannes 21, die Verse 18 bis 22. Wir lesen gemeinsam. Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. In diesem Abschnitt geht es um einen zweiten Teil von einem Gespräch, das Jesus und Petrus miteinander haben. Und als Text ist jetzt das nicht unbedingt gerade so eine Ermutigung. Das ist ein rechter, harter Tobak, der da gesagt wird von Jesus. Jesus spricht mit Petrus Klartext. Und es fällt auf in diesem Text, dass gleich zweimal in diesen vier Versen die Aufforderung an Petrus gerichtet wird, komm, folge mir nach, komm, folge du mir nach. Und diese Aufforderung ist nicht die allererste, die Petrus bekommt. Viele Jahre oder einige Jahre zuvor war er mit seinem Bruder und anderen Leuten am See Genezareth und hat gefischt, wie es so üblich war. Und da ist Jesus in das Leben getreten und hat ja von einem Tag auf den anderen das Leben von Simon Petrus auf den Kopf gestellt, indem er gesagt hat, komm, folge mir nach. In Markus und Matthäus wird diese Begebenheit einfach ganz sachlich, ganz kurz berichtet. Einfach Jesus kommt, sagt, komm, folge mir nach, werde zum Menschenfischer. Im Lukas-Evangelium hingegen wird diese ganze Begebenheit etwas ausführlicher berichtet. Dort ist es so, dass eine Volksmenge wie üblich Jesus zuhört und es wurde ziemlich eng da am Ufer und da hat Jesus Simon und Andreas gefragt, hey, kann ich mal eure Boote benutzen, damit ich noch ein bisschen Abstand habe, dass die Leute mich am Ufer auch sehen können. Und so hat Jesus gepredigt und als er fertig war, sagte er zu Simon und Andreas und den anderen, hey, geht noch mal raus, werft die Netze aus, geht fischen. Und wir kennen die Geschichte. Petrus sagt, hey, wir waren die ganze Nacht da, wir haben nichts gefangen. Also am Tag ist sicherlich nicht die beste Zeit, um Fische zu fangen. Wir kennen uns eigentlich aus in dem Business. Aber er tat es trotzdem und er werft die Netze raus und die haben den größten Fang ihres Lebens. Petrus erschrickt voller Ehrfurcht und sagt, weiche von mir her, ich bin es nicht würdig, dass du in meiner Nähe bist, dass du in meinem Boot bist. Und da sagt Jesus, komm, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Das ist die erste Begebenheit, wo Simon Petrus diese Aufforderung hört, komm, folge mir nach, du wirst zu einem Menschenfischer. Komm, folge mir und komm, folge mir mit deinen Schwächen und mit deinem Potenzial. Als Jesus in Petrus' Leben kam, wurde dieser Fischer zu einem neuen Menschen, mit neuen Zielen, mit neuen Prioritäten. Wie erwähnt, hat er bislang als Fischer gelebt mit seiner Familie im Ort Bethsaida, so wird im Johannesevangelium berichtet, hat Tag ein, Tag aus für den Unterhalt der Familie gesorgt, hat gefischt, die Fische verkauft, Netze ausgeworfen, Netze geflickt, die Boote unterhalten. Und dann kam dieser eine Tag, der wirklich ein Einschnitt wurde. Er wurde gerufen, zum Menschenfischer, zu einem Nachfolger von Jesus zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir wissen von Petrus, dass er später auch derjenige ist, der in Pfingsten die Predigt hält. 3000 Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Und auch zwei der Bücher finden sich, Briefe, die er geschrieben hat, finden sich in unserer Bibel. Aber Petrus wurde mit der Aufforderung zur Nachfolge, wurde er nicht von heute auf morgen ein vollkommener Mensch. Simon Petrus hat nie aufgehört, auch Simon zu sein. In der Schilderung von der Berufung der Nachfolge im Matthäusevangelium spricht Jesus Petrus folgendermaßen an. Simon Barjona, das heißt Sohn des Johannes, und das Aramäische, was dort gebraucht wird, ist auch als Adjektiv gebraucht, und zwar steht das Adjektiv für impulsiv, unbeherrscht. Und das war Petrus ganz und gar in seinem Charakter. Er war ein sehr impulsiver, ein unbeherrschter Mensch, der ja um jeden Preis Jesus nachfolgen wollte, der gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, aber auch im gleichen Moment gesagt hat, hey, das passiert denn nicht, dass du in den Tod gehst, das verhindere ich. Er ist derjenige, der sofort Hütten bauen wollte, als er mit Jakobus und Johannes und Jesus auf dem Berg war, bei der Verklärung dabei war, hey, lass uns Hütten bauen. Er war wirklich dabei zu sagen, ich gehe mit dir durch dick und dünn, Jesus. Aber er war auch sehr schnell dabei, Jesus zu verleugnen. Und dennoch ist er einfach dieser impulsive Mensch, den Jesus trotz allem auch Kephas, Fels, Petrus nennt. Der Fels für die zukünftige Gemeinde. Was für ein Spannungsbogen. Hier die Unbeherrschtheit und Impulsivität und da das Fundament, die Stabilität. Das muss man erstmal aushalten. Und vielleicht fragen wir uns, oder ich habe mich auch gefragt, was sieht denn Jesus in dem Petrus, dass er ihm diesen neuen Namen zuspricht? Der Stein, der Fels. Und ich habe es schon geschildert, der Simon Petrus verhält sich nicht immer so wie ein Fels. Und als Jesus ihn in die Nachfolge wählte, da hat er nicht von einem Idealbild geträumt. Er hat einen realen Menschen, so wie du und ich, in die Nachfolge gerufen. Und er nimmt den Simon Petrus sowohl mit seinen Schwächen, aber auch mit dem ganzen Potenzial, was da in ihm steckt, und ruft ihn ja in die Nachfolge. Petrus musste sich nicht erst qualifizieren, indem er die Impulsivität in den Griff bekommt, damit er endlich Jesus nachfolgen kann, sondern trotzdem er so impulsiv ist, folgt er Jesus nach. Und das heißt im 2. Korinther 5, Vers 17, das ist schon zu schnell. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das Bild, was hier gebraucht wird, ist die Metamorphose. Die Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling. Und ich fand es schön, dass wir beim ersten Lied gleich auch ein Schmetterling als Hintergrundbild haben, das passte. Und diese Raupe kennt ihr sicherlich auch. Das ist die Raupe Nimmersatt, die sich durch alles Mögliche frisst, durch Blätter, durch Äpfel, durch Birnen, durch Kohlköpfe. Sie isst und isst und isst und wird nimmer satt. Und diese Impulsivität oder dieses Rohmaterial, was Jesus da auch gebraucht, in Petrus, aber auch in jedem Einzelnen von uns, ist so ein bisschen wie diese Raupe, diese Verwandlung, die da stattfindet. Als Raupe ist man sehr stark auf sich selbst bezogen. Man isst einfach und konsumiert und konsumiert. Und wer einen Garten hat und zu viele Raupen da sind, der kann sich manchmal auch schon daran ärgern, wie viele Löcher in Blättern oder Früchten sind. Das kann auch Schaden anrichten. Aber es ist auch das ganze Potenzial dahinter. Ein wunderschöner, bunter Schmetterling. Eine einzigartige Kreatur. Und Schmetterlinge gehören auch zu den Kreaturen, die dafür sorgen, wenn die Blüten blühen, dass einfach auch der Blütenstaub weitergetragen sind und als neue Kreatur ist der Schmetterling nicht jemand, der einfach isst und vernichtet, sondern der tatsächlich auch zum Leben weiterträgt, das Leben entstehen kann. Und so ist es auch mit unserem Leben und auch das mit Petrus. Wenn wir uns zur Verfügung stellen mit unserem Potenzial, beziehungsweise auch mit den Schwächen, die wir haben, so kann das verwandelt werden. Jesus sucht nach Menschen, die sich ihm ganz öffnen, dass seine Liebe sie verändern kann, hin von etwas, was vielleicht in unseren Augen nicht so angenehm ist, zu etwas, was Gott gebrauchen kann, um sein Leben, seine Liebe weiterzugeben. Und so wird Petrus das Original, auch vielleicht gerade wegen seiner Impulsivität, ein Nachfolger, ein Fels. Und vielleicht ist gerade auch diese Struktur, die er damit, seine Persönlichkeitsstruktur, das, was es braucht, damit an Pfingsten eine mutige Predigt vor vielen, vielen Leuten gehalten werden kann, dass 3000 Menschen zum Glauben an Jesus finden. Als Original in der Nachfolge zu sein, das bedeutet, dass wir wirklich mit unserem ganzen Sein uns Jesus zur Verfügung stellen, mit den Stärken, mit unseren Schwächen. Im 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft verendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wir müssen jetzt keine Superchristen sein, damit wir in der Nachfolge Jesus stehen. Ich kann mit meinen Schwächen, mit meinen Versagen, mit meinen Unterlassungen, mit meinen Charakterschwächen einfach so zu Jesus kommen und es Jesus hinhalten, dass er mit seiner Schwäche, Stärke, mit seiner Liebe meine Schwäche verwandelt. Und so sehen wir vielleicht unsere eigenen Schwächen, man ist immer schnell dabei, einfach zu sehen, was nicht gut geht. Und dennoch ist es auch, was Petrus in einem seiner Briefe sagt, wir sind ein heiliges Priestertum und auch wir erleben in unserem Sein, in der Nachfolge, einen Spannungsbogen von dem, was noch nicht ist, vielleicht unsere Schwächen, unsere Fehler, vielleicht immer die gleiche Falle, in die wir tappen und doch sind wir ein heiliges Priestertum, zu dem wir berufen sind. Und dieser Spannungsbogen, der wird nicht aufgelöst, solange wir noch in dieser Welt sind. Vielleicht fragst du dich ebenfalls, was sieht Jesus denn eigentlich in mir, dass er mich in seine Nachfolge ruft? Welches Rohmaterial bringst du zu Jesus? Welche Schwächen? Mit welchen Schwächen kommst du in die Nachfolge? Mit Ungeduld? Mit Dickköpfigkeit? Das würde dann eher auf mich zutreffen. Ich kann manchmal ganz schön stur sein. Pessimismus, Neid, Kritik, Punkt, Punkt, Punkt. You fill in the gap. Jeder weiß, glaube ich, für sich selbst genau, welches Rohmaterial er bringt zu Jesus. Und was ist das Neue, was Jesus dir schenkt? Weißt du, wie Jesus dich mit neuem Namen nennt? Welches Potenzial er in dir sieht? Frag ihn mal. Und ja, wir können natürlich immer auf das schauen, was nicht so gut läuft und was noch irgendwie im Werden ist. Aber wir können auch jeden Tag wieder neu diese Gnade in Anspruch nehmen in der Nachfolge, die mich erneuert, die uns erneuert. Jesus gebraucht dich, gebraucht uns mit der ganz persönlichen Struktur, mit deinem Charakter, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Freuden. Und wir können auch von Petrus in dieser Episode lernen, dass es besser ist, wenn wir als Originale in der Nachfolge manchmal Fehler machen, als den Fehler zu machen, Jesus nicht nachzufolgen. Komm, folge mir, nimm dein Kreuz. Wie auch bei der ersten Berufung von Petrus in die Nachfolge, geht dieser zweiten Aufforderung zur Nachfolge einen Fischzug voraus. Wenn man das Kapitel mal ganz durchliest, entdeckt man, dass es da ein Frühstück gab am Strand und dass Jesus genau das Gleiche sagt wie beim ersten Mal. Hey, wirf die Netze raus. Die haben auch die ganze Nacht gefischt, es ist nichts dabei rausgekommen. Und da ist eine Wiederholung. Ich finde das total spannend. Aber ich möchte darauf jetzt nicht so sehr eingehen, sonst schweifen wir so ein bisschen vom Thema ab. Es ist total spannend, wie diese Berufung nochmal erneuert wird mit dem gleichen Kontext. Der ausgewählte Text von heute heißt, jetzt habe ich das, ihr seht wahrlich, Jesus sagt einfach ganz klar, welchen Todes Petrus sterben würde. Er sagt, dass halt ein anderer ihn gürten würde, ihn führen würde an einen Ort, wo er nicht hin will. Jemand, er wird die Hände ausgestreckt bekommen. Und das sagte er, um anzudeuten, welchen Todes Petrus sterben würde. Das Gürten wird in der Bibel gebraucht für das Obergewand bzw. das Untergewand. Zu Hause, wenn man da war, hatte man nur ein Untergewand an, das trug man so ganz lose. Wenn man hinausging, hat man noch ein Obergewand sich übergezogen und es wurde mit einem Gürtel befestigt. Und an diesem Gürtel hat man dann irgendwie ein Schwert oder ein Schreibzeug oder was auch immer gerade von Bedarf war, befestigt, je nachdem nach Beruf und ja, was man gerade vorhatte. Damit einfach dann halt beim Gehen die losen Gewänder nicht irgendwie stören, wurde das gegürtet. Das ist eine ganz praktische Sache, die Jesus da schildert, aber das Gürten oder gegürtet werden ist auch symbolisch gesehen als eine Bereitschaft, einen Aufbruch zu sehen. Und Jesus sagt zu Petrus in dem Moment, jemand anders wird dich bereit machen für einen Weg, den du nicht unbedingt gehen möchtest. Das Wort, was tatsächlich für führen in dem Text gebraucht wird, ein anderer wird dich dorthin schleppen. Und die ausgebreiteten Arme deuten einfach auf den Tod am Kreuz hin. In der Bibel wird nicht weiter groß berichtet, wie und wann das passiert ist, aber von Überlieferung weiß man oder wird gesagt, dass Petrus tatsächlich eines Kreuzestodes gestorben ist, ungefähr 64 nach Christus in Rom, und er wurde kopfüber gekreuzigt, weil er es sich nicht für würdig erachtete, den gleichen Tod zu sterben wie Jesus. Das sagt die Überlieferung. Diese Aussage von der Kreuzigung oder über die Kreuzigung erinnert stark an Markus 8, Vers 34. Dort spricht Jesus: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die wenigsten, die Jesus nachfolgen, sterben tatsächlich eines Kreuzestodes. Das ist Petrus passiert aller Wahrscheinlichkeit nach und es einigen Märtyrern ist das auch passiert. Aber es geht hier tatsächlich um eine Nachfolge, die mein ganzes Sein einschließt. Mit einer Sehnsucht danach, ja, Gott zu dienen mit all meinen Fähigkeiten, auch mit meinen Schwächen, so wie ich es eben geschildert habe. Und es ist einfach auch die Nachfolge, Jesus Nachfolge ist auch etwas sehr Einzigartiges. Nicht alle in der FEG haben das Kreuz in dem Sinne oder die Berufung dazu, wie Heidi in den Nahen Osten zu gehen. Oder ja, zu putzen, wenn keiner hinguckt. Oder zu musizieren. Nicht alle machen genau das Gleiche. Wir sind auch einzigartig in der Nachfolge, wie wir uns einbringen. Wichtig ist aber, egal was ich mache, dass ich das nicht nur als ein Bewunderer mache, sondern tatsächlich als jemand, der von ganzem Herzen dabei ist und Jesus als Vorbild hat und sich nach ihm ausrichtet und in der Beziehung mit ihm lebt. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch gerne den ersten Abschnitt des Gesprächs, das Petrus und Jesus haben, einfügen. In diesem Text, der ist vielleicht noch etwas vertrauter, fragt Jesus Petrus dreimal: Hast du mich lieb? Und dreimal bestätigt oder ruft, also sagt Petrus: Ja, ich liebe dich. Und dreimal fordert Jesus Petrus auf, seine Schafe zu weiden, beziehungsweise seine Lämmer zu weiden. Interessant fand ich bei der Vorbereitung, und ich bin auch erst beim zweiten Mal beim Lesen drauf gestoßen, dass Jesus Petrus nicht mit Petrus als Fels anspricht, sondern wie bei der ersten Berufung: Simon bar Jona, Simon, Sohn des Johannes. Jesus adressiert ja scheinbar ganz bewusst den alten, impulsiven Petrus. Er konfrontiert ihn mit seiner Herzenshaltung und Jesus stellt diese erlösungsbedürftige Seite von Petrus der Frage nach der Liebe, nach der Beziehung, nach der Vergebung und nach der Gnade gegenüber. Beim ersten Mal wird im Griechischen das Wort Agape gebraucht, da gebraucht Jesus das Wort Agape, also die willentliche, aufopfernde Liebe, die göttliche Liebe, die von ihm herauskommt, die auch praktisch von Gott in unsere Herzen ausgegossen wird. Und die Frage verdeutscht könnte ungefähr so lauten: Simon, du Unbeherrschter, bist du mehr als alle anderen Jüngern hier bereit, mich mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand zu lieben? Beim zweiten Mal konzentriert sich Jesus nur auf Petrus, stellt ihm die gleiche Frage und macht nicht den Vergleich zu all den anderen. Und bei der dritten Frage, die Jesus stellt, gebraucht Jesus das Wort Philio, also die Zuneigung, die brüderliche Liebe. Und übersetzt könnte man eigentlich die Frage von Jesus hier so aussprechen: Petrus, Simon, bist du überhaupt mein Freund? Petrus antwortet alle drei Mal mit dem Wort Philio: ja, ich bin dein Freund, ich liebe dich. Und in diesem Prozess von dieser Frage wird diese dunkle Wolke von der Verleugnung, die noch so über Petrus schwebt, aufgelöst. Jesus führt Simon Petrus ganz bewusst durch einen Prozess hindurch und verurteilt ihn nicht, stellt nicht sein Handeln in Frage, sondern ruft ihn wieder ganz neu in die Liebe, in die Beziehung hinein. Jesus will nicht einfach nur der Chef sein, sondern Jesus will eine ganz persönliche Beziehung haben. Er möchte diese Beziehung zu Petrus erneuern. Und so ist das auch mit uns. Das macht die Nachfolge einzigartig, weil eine Beziehung ist ganz, ganz unterschiedlich individuell. Ihr wisst das von euren Freunden, Ehepartnern, die Beziehung, die gleichen sich nicht eins zu eins. Da sind ganz verschiedene Elemente, die da zusammenkommen. Und so ist einfach auch die Beziehung zu Jesus für jeden ganz originell und individuell. Hast du mich lieb? Die Frage, die Jesus hier stellt, ist praktisch eine Frage, die zur Buße, die zur Umkehr leitet, hinein in die Beziehung. Ich war lange Zeit in St. Petersburg und dort hatte ich das Privileg, mit meiner einen russischen Freundin, die ursprünglich aus dem hebräischen Hintergrund kommt und in die katholische Kirche konvertiert ist, mit ihr mal in einen Gottesdienst zu gehen. Also ganz spannende Mischung. Und ich muss sagen, diese Predigt hat sich bis zum heutigen Tag total eingeprägt. War ein Priester, der wirklich Jesus lieb hat. Und ihr wisst ja, in der katholischen Kirche ist das Usus, dass man auch zur Beichte geht. Und er hat als Priester da vorne gestanden und hat gesagt: Leute, ich komme mir manchmal vor, so wie die Nachbarin von nebenan oder irgendwie wie so ein Kummerkasten, wo man einfach seine Zettel reinwirft. Leute laden ihren Müll ab, aber sie denken nicht darüber nach, irgendwie ihr Verhalten zu ändern. Und er hat auch genau diesen Text genommen und gesagt: Es geht in der Beziehung und auch bei der Beichte, bei der Umkehr, bei der Buße wirklich nur um die Frage: Hast du mich lieb? Und das ist die Frage, die wir uns jeden Tag stellen können am Ende des Tages. Habe ich Jesus heute lieb gehabt mit meinem Handeln, mit meinem Denken, mit meinem ganzen Sein? Wie würdest du antworten, wenn Jesus dich fragt? Hast du mich lieb? Kennst du Jesus als Freund? Hast du dich je mit deinen Schwächen, sich der Liebe und der Gnade gestellt oder konfrontiert gesehen? Bist du bereit, ganz persönlich dein Kreuz auf dich zu nehmen? Komm, folge du mir nach. Petrus fragte Jesus, wie Johannes sterben würde. Petrus und Johannes, die gehörten beide zu den ersten Jüngern dazu. Johannes war wahrscheinlich auch dabei, als dieser erste Fischzug stattfand. Und beide haben gemeinsam ganz viel auch erlebt. Hier sieht man die beiden, ein Gemälde, das zeigt, wie die beiden zum Grab eilen am Ostermorgen, nachdem sie von den Frauen gehört haben, dass Jesus auferstanden ist. Und so haben Johannes und Petrus nicht nur das gemeinsam erlebt, sie waren auch beim Verhör dabei, bei der Gefangennahme, haben viele Wunder erlebt und durften zu dem engeren Zirkel von Jesu Jüngern dazugehören, waren bei der Verklärung auf dem Berg dabei. Also haben ganz viele Momente auch gemeinsam erlebt mit Jesus. Und so finde ich das eigentlich ganz natürlich, dass Petrus fragt, hey, was ist denn mit Johannes? Was ist mit meinem Kumpel? Wir haben so viel durchgemacht. Jesus erwidert zu dieser Frage ganz schlicht und einfach, du, da mach dich doch keine Gedanken drüber. Das ist nicht deine Sache, nicht dein Bier. Und das ist jetzt spannend. Jetzt kommt es einfach so auch wirklich auch die einzigartige Beziehung zu Jesus dann auch drauf. Oftmals ist es so, dass wir als Nachfolger Jesu dazu neigen, uns mit anderen Menschen, mit ihren Gaben, mit dem Maß ihrer Hingabe an Christus zu vergleichen. Oder einfach Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Also wenn der das hat, dann möchte ich es aber auch gerne so haben und du hast den gesegnet und so weiter und so fort. Also ihr wisst wahrscheinlich sehr genau, was ich jetzt gerade schildere. Und dabei kommen wir immer wieder in zwei Fallen, in die wir leicht tappen. Erstens, ich versuche genauso zu sein wie derjenige in meiner Gemeinde oder in meinem Team. Das heißt, ich versuche nicht Jesus zu imitieren in einer einzigartigen Beziehung zu ihm, sondern ich versuche zu sein wie Didi oder wie Ruth oder wie Joel. Und da ziehe ich mir einfach ein paar Schuhe an, das entweder viel zu groß für mich ist oder viel zu klein. Und das kostet ganz viel Energie, in diesen Schuhen zu laufen. Und das kann manchmal auch ganz schön wehtun, wenn man sich dann in die Blasen läuft. Ein Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, sind auch David und Saul. Da wurde sozusagen andersrum etwas übergestülpt, was eigentlich gar nicht zu jemandem gehört. David hat sich ja bereit erklärt, gegen Goliath zu kämpfen. Und dann hat Saul gesagt, okay, hier ist meine Rüstung, nimm die mal, damit du gewappnet bist, wenn du da diesem riesen Goliath gegenübertrittst. David hat das tatsächlich auch anprobiert, aber diese Rüstung von Saul war ihm viel zu groß. Er hat gesagt, so, nee, das bin ich nicht gewohnt, in solcher Rüstung zu laufen. David hat es geschafft, ganz er selbst zu sein und hat gesagt, nee, ich mache das so, wie ich es kann, wie mit meinen Gaben und Fähigkeiten, mit meinen Erfahrungen, die ich im Kampf gegen Löwen und Bären gesammelt habe und mit meinem Vertrauen in Gott, so trete ich dem Riesen gegenüber. Er konnte er selbst bleiben und das sollen wir auch, wir sollen wir selbst bleiben in der Nachfolge. Die zweite Falle ist, dass ich den Samen von Neid in meinem Herzen wachsen lasse und dass ich auf die Gaben und Fähigkeiten und Dienste der anderen mit Missgunst schaue. Und dann vielleicht auch noch dann so weit komme, dass ich dann versuche, irgendwas zu finden, was an dem anderen nicht richtig ist, damit ich mein eigenes Selbstwertgefühl noch irgendwie aufrechterhalte. Søren Kierkegaard soll gesagt haben, Vergleichen ist das Ende des Glücks, und der Anfang der Unzufriedenheit. Und es ist leider so. Und statt unsere Vielfältigkeit im Leib Christi einfach anzuerkennen und auch zu feiern, fangen wir leider oftmals immer wieder damit an, miteinander zu vergleichen, zu sagen, zu beurteilen, was besser ist, was heiliger ist. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Wir haben gerade letzte Woche von Stefan die Predigt zum 1. Petrus 4, Vers 10 gehört. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Da sind alle angesprochen, Männer wie Frauen, jung, alt, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, reformiert, frei und so weiter und so fort. Wir alle gehören dazu. Es geht also ganz auch um die ganz persönliche Beziehung zu Jesus innerhalb des Leibes Christi. Ihr mögt euch vielleicht erinnern an die Worte von Paulus, wo er über den Leib redet. Nicht alle können Augen sein, nicht alle können Füße sein, sondern es ist ein Leib mit verschiedenen Aufgaben und er dient zur Verherrlichung von Jesus. Und so ist zum Beispiel auch Johannes in seiner einzigartigen Nachfolge ganz anders mit Jesus unterwegs und Gott hat ein ganz anderes Kreuz für ihn zu tragen. Johannes ist der das Evangelium geschrieben hat, drei Briefe. Er wurde ins Exil nach Patmos verbannt, war dort 7 Jahre, hat die Offenbarung bekommen, die auch in unserer Bibel zu finden ist. Und seine Originalität besteht eigentlich darin, dass er eine Beziehungsperson ist. Er war Jesus ganz, ganz nah. Er war der, der an Jesu Brust gelehnt hat beim letzten Abendmahl. Und Jesus setzt ihn auch als Adoptivsohn und Versorger für seine Mutter ein. Also seine Liebe, seine Beziehung zu Jesus hat einen ganz anderen Tenor als jetzt die von Simon Petrus. Und wenn man schon der Frage nachgeht, was ist denn jetzt mit dem Johannes geworden? Die Frage, die Petrus stellt, der Überlieferung nach soll Johannes nach dem Exil, nach den 7 Jahren wieder zurückgekehrt sein nach Ephesus und hat dort bis zum Ende seines Lebens, bis zum ungefähr am Ende des 1. Jahrhunderts gelebt und ist als alter Mann dort gestorben. Das sind halt Überlieferungen, ich habe da jetzt keine genauen Geschichtsdaten. Und so ist es einfach auch, wenn wir jetzt Johannes und Petrus sehen. Die sind gemeinsam mit Jesus unterwegs und wir sind auch gemeinsam als Gemeinschaft unterwegs mit Jesus. Wir machen auch gemeinsame Erfahrungen. Und dennoch sind wir herausgefordert, auch jeder Einzelne persönlich unsere Beziehung zu leben, unsere Einzigartigkeit, unsere Gaben und Fähigkeiten zum Gelten zu bringen. Ich möchte mit einem persönlichen Zeugnis noch von mir die Predigt schließen. Ich war 2001, hatte ich eigentlich gehofft, dass eine langjährige Beziehung zu einem jungen Mann aus meiner Gemeinde in Lübeck, der auch bei OM arbeitet und in Russland war, vielleicht in den Bund der Ehe führt. Diese Hoffnung wurde aber enttäuscht, beziehungsweise wir haben uns da getrennt. Und kurz danach kam dann vom Team in St. Petersburg die Anfrage, hey Sonja, wir möchten dich zurückhaben. Wir möchten dich, dass du im Bereich Member Care und Personal mit uns arbeitest. Und jetzt war ich in einem großen Dilemma, weil ich wusste, dass mein Ex-Freund auch gerne wieder zurück nach Russland wollte. Ich bin mit dieser Frage, mit diesem inneren Zerrissensein damals zu meiner Seelsorgerin gegangen und ich habe gestern noch gerade mit ihr ein Telefonat gehabt und es war ganz spannend. Sie meinte, habe ich das wirklich zu dir gesagt? Und ich so, ja, das hast du gesagt und du wirst morgen zitiert. und sie sagte mir damals zu mir, was kümmert es dich, was mit ihm ist? Du folge Jesus nach. Und das habe ich gemacht. Ich wirklich eine Berufung in dem Sinne gewesen. Und es hat sich auch bestätigt. Und Gott hat einen ganz anderen Weg gehabt mit meinem Ex-Freund als mit mir. Und wäre ich den Weg damals nicht gegangen, ich weiß es nicht, es ist immer mühsam zu spekulieren, wäre ich vielleicht jetzt auch heute nicht hier vor euch. Als Original Jesus nachzufolgen, bedeutet, dass ich mich mit meinen Schwächen und mit all meinem Potenzial ihm zur Verfügung stelle. Dass ich mein Kreuz auf mich nehme, mich ganz persönlich mit ganzem Herzen einbringe und vielleicht auch manchmal durch schmerzhafte und unsichere Situationen hindurch muss. Ich darf mich ganz einbringen, in aller Freiheit und aller Zufriedenheit mit den Gaben, die ich habe. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen und ich kann als Original ganz persönlich Gottes Gnade, seine Liebe in dieser Welt widerspiegeln und Leben spenden. Und es ist besser, manchmal in der Nachfolge Fehler zu machen, als den Fehler zu machen, Jesus gar nicht nachzufolgen. Und ich möchte mit einem Vers enden, den Petrus selbst geschrieben hat. Und wissend, dass einfach dieses Gespräch mit dem auferstandenen Jesus wahrscheinlich auch ausschlaggebend für diese Aussage ist. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Amen.